Ja, dann begrüßen wir Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Freuen uns, dass Sie wieder da sind, mit uns auf Gottes Wort hören. Und unter uns ist Jesus Christus. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, da ist er mitten unter uns. Ist doch gewaltig, dass er hier mitten unter uns ist. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Lukas 19, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Auch eine wunderbare Zusage. Und da passt auch der Vers aus einem Lied, wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil. Es ist aus dem Lied, du meine Seele singe, und da singen wir jetzt einige Strophen draus. Der Wochenpsalm, der Psalm 103, wir kennen ihn sicher zumeist auswendig, der erinnert uns auch daran, dass wir nicht vergessen sollen, was er uns Gutes getan hat, wo wir sein Retten und Helfen und Segnen und ja, suchen und gefunden werden, geschenkt hat. Wir beten miteinander diese Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir beten weiter. Lieber Herr Jesus, und dafür möchten wir dir danken, dass wir so viel Güte und Erbarmen auch selber schon erleben durften in unserem Leben. Und dass du unser Herzen berührt hast, dass du uns aufgerichtet hast, dass du da, wo etwas leblos geworden ist, es wieder lebendig gemacht hast. Wir danken dir, dass du ein suchender und findender und rettender Gott bist. Danke, dass du auch weißt, wer das heute hier braucht. Wir bitten dich, dass dein Wort lebendig wirkt an unseren Herzen. Öffne unsere Herzen dafür. Segne du das Reden, das Predigen und das Hören. Danke, dass du da bist. Amen.
Ja, das ist doch wunderbar, was wir jetzt gerade miteinander gesungen haben. Groß ist seine Barmherzigkeit. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich, dass wir wieder beieinander sein können an diesem Sonntag. Es ist immer ein Geschenk, wenn das möglich ist. In einigen Bibelstundenkreisen beschäftigen wir uns gerade mit Begegnungen, die Jesus mit ganz unterschiedlichen Menschen hatte. Und eine solche Begegnung möchte ich auch gern heute mit Ihnen zusammen anschauen. Es ist die Begegnung mit den beiden Schwestern Martha und Maria. Johannes fängt seinen Bericht in Johannes 11 damit an, dass er schreibt, es war aber einer krank. Es war Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, und zwar der Maria, ergänzt Johannes extra, die Jesus die Füße salbte und mit ihren Haaren trocknete. Und es ist interessant, dass Johannes beinahe in einem Atemzug in den ersten Versen alles berichtet, was wir zunächst wissen müssen. Wir erfahren, wo sich die Begegnung ereignet hat. Wir erfahren, wer beteiligt war und was passiert war. Und obwohl Johannes die Geschwister in seinem Evangelium bisher gar nicht erwähnt hat, ist aus seiner Schilderung zu schließen, dass er voraussetzt, dass sie seinen Lesern bekannt sind. Die drei wohnten in Bethanien, einem Ort ganz in der Nähe von Jerusalem, circa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, an der Straße von Jericho und Jerusalem gelegen. Im Haus dieser drei Geschwister war Jesus stets willkommen. Und er ging auch bis zuletzt dort aus und ein. Aber auch ein solch gesegnetes Haus bleibt nicht von Not und Krankheit verschont. Wie auch wir nicht von Krankheit und Not verschont bleiben. Ich sagte vorhin, die Geschichte fängt damit an, dass Johannes sagt, es war aber einer krank. Wir könnten aber auch so sagen, die Geschichte fängt nicht damit an, dass einer krank war, sondern die Geschichte fängt mit Gott an und mit seinem Eingreifen in ein Menschenleben und auch mit der Absicht, die er damit verbindet. Wir bleiben ja meistens am Vordergründigen hängen. An unserer Not, an den Schwierigkeiten. Gott hat viel weitergehendere, viel tiefere Gedanken als wir. Er hat sie hier für die Schwestern Martha und Maria. Er hat sie für seine Jünger, die auch dabei waren. Er hat sie für die trauernden Nachbarn und Freunde und für uns. Die Not will etwas an ihnen bewirken. Und in ihrer Not will Jesus sich ihnen offenbaren. In seiner Macht und Herrlichkeit, die soll schaubar, die soll sichtbar werden. Das macht auch Vers 4 deutlich, wo Jesus, als er hört, dass Lazarus krank ist, sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Maria und Martha, sie wissen, wo sie mit ihrer Not hin müssen. Jesus bezeichnet Lazarus in Vers 11 als seinen Freund. Und so lassen's die Schwestern Jesus auch ausrichten. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Aus Johannes 15, Vers 14 erfahren wir, was auch uns zu Freunden macht, zu Freunden Jesu, zu Freunden Gottes. Weiß jemand, was da steht? Ja, ja. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Also Gehorsam ist ein Kennzeichen der Freundschaft. Und in Sprüche 22, Vers 11 lesen wir, wer Herzensreinheit liebt, dessen Freund ist der König. Was erwarteten diese Geschwister, die sich von Jesus geliebt und geschätzt wussten, wohl von ihm? Womit rechneten sie? Was erwarten wir von jemand, der unser Freund ist? Ist nicht so, dass wir denken, wenn der von unserer Not hört, dann müsste er alles stehen und liegen lassen und zu uns kommen? Ich denke, dass uns nicht so schwer fällt, in einer Situation als warten zu müssen. Natürlich ist schon eine Hilfe, wenn wir jemand unsere Not sagen können. Und wenn wir wissen, der betet jetzt für uns. Wir sind nicht allein mit unserer Not. Und es durften auch Martha und Maria wissen von Jesus. Aber eigentlich, denke ich, erwarten sie mehr. Und auch wir erwarten mehr von Jesus, wenn wir ehrlich sind. Und da hören wir jetzt in Johannes 11 von Jesus etwas ganz anderes. Ich lese die Verse 5 bis 7 aus diesem Kapitel. Als Jesus nun hörte, dass jener krank war, also Lazarus, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst spricht er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Mehrere Tage warten Maria und Martha vergeblich. Lazarus stirbt. Und ich habe mich da auch gefragt, warum ging Jesus nicht sofort auf das Anliegen dieser Schwestern ein? Warum handelte er so? Ich denke, das ist eine Frage, die beschäftigt uns nicht nur im Blick auf die Situation hier in der Geschichte. Wir haben es uns vielleicht auch schon ganz persönlich die Frage gestellt: Herr, warum tust du nichts? Warum greifst du nicht ein in der Situation? Warum lässt du uns so lange warten? Jesus wartet mit seiner Hilfe, aber nicht aus dem Grund, um uns auf die Folter zu spannen, auch nicht aus dem Grund, um uns hinzuhalten oder in der Angst zu belassen, sondern um uns etwas zu lehren. Er möchte uns in unseren Nöten seine Herrlichkeit und Größe schauen lassen. Jesus tat nichts ohne den Vater. Er tat nichts ohne seine Leitung. Der Vater, das wusste Jesus, der Vater würde ihn richtig und rechtzeitig handeln lassen. Und weil Jesus so im Willen seines Vaters war und so dem Willen seines Vaters folgte, konnte er auch die Allernächsten in seines Vaters Hand lassen. Otto Stockmeier, ein alter Ausleger von früher, er sagt: Da hätte die Welt untergehen können, so hätte Jesus ohne des Vaters Willen weder Hand noch Fuß gerührt. Kein noch so dringender Fall konnte ihn von der Stelle bewegen, solange ihn sein Vater warten hieß. Jesus predigte, heilte, weckte Tote auf, nur in den Linien des Gehorsams gegen den Vater. Soweit Otto Stockmeier. Und ich dachte, bei diesem Zitat sind wir nicht von dieser Haltung oft weit entfernt. Wir sehen die Not und denken automatisch, da muss doch etwas geschehen. So kann es doch nicht weitergehen. Da muss man doch was unternehmen. Warum greift Jesus nicht ein? Ich dachte auch an ein Wort aus Jesaja 45, Vers 11. Dort heißt es: So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer: Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasset mir anbefohlen sein. Wir dienen und nützen unserem Nächsten tatsächlich am besten, wenn wir sie in Gottes Hand und seiner Fürsorge überlassen und auf sein Handeln warten. Ich weiß, es ist nicht leicht. Viel leichter ist, was zu tun und zu unternehmen. Ob Jesus, der nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch war, in seinem Herzen nicht auch so empfand. Auch Jesus musste der Stimme seines eigenen Herzens sein Ohr verschließen, um auf die Stimme des Vaters hören zu können, um sein Ohr der Stimme des Vaters zu öffnen und sich von seinem Geist leiten zu lassen. Gottes Stunde war für Jesus noch nicht da und deshalb musste er warten. Es geht Jesus um die Ehre des Vaters. Ihm sollte alle Ehre werden und ihm wollte er auch unter allen Umständen und in allen Dingen gehorsam bleiben. Und es ist ihm auch für uns ein Anliegen. Es geht nicht in erster Linie um die Erfüllung unserer Herzenswünsche. Das zeigt uns diese Geschichte. Wie sehr wünschen wir es uns oft und einem anderen, dass er gesund wird, dass es ihm besser geht, dass er frei wird von Schmerzen. Ja, wir dürfen ihn Jesus und seiner Fürsorge anbefehlen. Was uns hier dieses Kapitel, das ich nicht lese, sondern so mit Ihnen durchgehe, ich denke, Sie können es auch so gut mitverfolgen. Er geht hier mit jedem, der Leid um Lazarus trug, seinen ganz persönlichen Weg. Und zwar Schritt für Schritt geht er mit einer Martha, mit ihrer Schwester Maria und mit den Trauergästen. Und dabei hat er von Anfang an ein Ziel vor Augen. Und beginnen möchte ich mit dem Weg, den Jesus mit der Martha ging. In Vers 5, ich lese ihn gerade noch dazu, in Vers 5 heißt es: Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass das so deutlich dasteht. Jesus liebt diese drei. Er will ihnen nichts Böses. Aber auch denen, die ihn lieben und die er liebt, mutet er manchmal Schweres zu. Und dabei hat er immer vor Augen, was er aus uns machen will. Und zwar nicht ein am Boden liegendes Bündel Elend, sondern einen Menschen, der sich seiner Hand ganz überlassen kann. Das ist sein Ziel. Und in dem Lied, was wir jetzt gleich singen werden, da heißt es: Zwar können wir das oft nicht sehen und seine Wege nicht verstehen, doch bleibt's dabei, denn Gott ist treu, Gott macht es gut. Und in der letzten Strophe heißt es: Gott macht es gut und gut ist auch das Ziel, das er mit dir und mir erreichen will. Es lohnt sich immer zu vertrauen und durchzuglauben bis zum Schauen. Drum bleib dabei, Gott ist dir treu, Gott macht es gut. Das singen wir jetzt miteinander. Als Jesus nach Bethanien kommt, ist Lazarus schon 4 Tage im Grab. Inzwischen waren schon viele Trauergäste bei den Schwestern eingetroffen, die beiden, die über den Tod ihres Bruders trösten wollen. Und als sie hören, dass Jesus kommt, da ist es Martha, die Jesus entgegeneilt. In wenigen Worten schüttet sie ihm ihr Herz aus. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Lazarus muss schnell gestorben sein. Vermutlich schon während die Boten mit der Nachricht der Schwestern zu Jesus unterwegs waren. Ob Jesus überhaupt hätte rechtzeitig kommen können, ist fraglich. Aber im Schmerz empfindet man anders. Da denkt man immer logisch. Da weiß man nur: Herr, wenn du bei uns gewesen wärest, dann wäre es anders gewesen. Und damit spricht Martha eine tiefe Wahrheit aus. In dieser Aussage, die ein klein wenig auch wie ein Vorwurf klingen könnte, könnte im Herzen von Martha aber auch die Frage mitgeschwungen haben: Warum hast du uns in diesen schweren Stunden allein gelassen? Wie schnell können solche Gedanken bei uns aufkommen? Aber auch jetzt noch, und das ist das Eindrucksvolle auch hier, Auch jetzt noch traut Martha Jesus alles zu. Ich weiß, dass Gott dir alles geben wird, was immer du von ihm erbittest. Jesus ist ihre Hoffnung und ihr Trost geblieben, auch wenn sie nicht weiß, was er tun wird. Sie überlässt es ihm. Und Jesus antwortet ihr ja auch mit einer ganz klaren Verheißung darauf: Dein Bruder wird auferstehen. Worauf sie wiederum sagt: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Martha teilte den Auferstehungsglauben, den damals die meisten Juden hatten. Und sie meint nun, dass Jesus sie hier dran erinnern wollte, an die Auferstehung ihres Bruders am jüngsten Tag. Aber Jesus will Martha mehr geben als nur den Trost darauf. Er will Martha eine tiefere Erkenntnis, eine tiefere Offenbarung seiner Person geben. Und er konzentriert den allgemeinen Glauben der Martha von der Auferstehung der Toten ganz und gar auf sich selbst und sagt: Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Jesus fragt Martha nicht, ob sie sich das denken kann. Er fragt sie auch nicht, ob sie sich das vorstellen kann, sondern ganz klar: Glaubst du das? Er stellt Marthas Glauben angesichts der sichtbaren Realität des Todes auf eine harte Probe. Glaubst du das? Auch wenn dein geliebter Mensch im Grab liegt? Glaubst du das? Auch gegen allen Augenschein? Können wir sagen: Ja, Herr, ich glaube es für mich. Ich bin gewiss, dass ewiges Leben und himmlische Freude vor mir liegen. Ich habe mich an der Stelle auch gefragt, was musste Martha eigentlich glauben? Sie musste glauben, dass Jesus stärker ist als der Tod, dass Jesus Macht hat über den Tod. Und sie muss glauben, dass Lazarus, der zu seinen Lebzeiten Jesus lieb hatte und an ihn glaubte, in Ewigkeit einmal nicht sterben wird. Wenn wir Jesus gehören und einmal sterben, dann hört damit unser Leben nicht auf. Vielmehr, wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Tod und Sterben sind nur Durchgangsstationen. An Ostern haben wir es gesungen: Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Für den Glaubenden gilt: Er wird leben, auch wenn er den leiblichen Tod erleidet. Der Tod kann ihn nicht mehr aus der Gemeinschaft mit Gott reißen. Und jetzt ist wieder interessant, was die Martha antwortet auf diese Frage von Jesus: Glaubst du das? Sie antwortet nicht mit einem Ja oder Nein, ich glaub's oder ich glaub's nicht, sondern mit einem dreifachen Bekenntnis: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ja, Herr, ich glaube. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Messias, der Gesalbte Gottes bist, der Sohn Gottes. Jesus ist ja größer geworden als alles, größer auch als der Tod ihres Bruders. Sie hat den König und Herrn ihres Herzens gefunden. Und in dieser Freude geht sie hin, um ihre noch so von Trauer und Enttäuschung festgehaltene Schwester zu Jesus zu rufen. Heimlich sagt sie ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Warum sagte sie es ihr wohl heimlich? Haben Sie eine Idee? Genau, genau. Ja, das habe ich auch gedacht, dass es ihr deshalb heimlich sagte, dass sie, also auch nicht vor den Augen und Ohren aller anderen, um auch der Maria die Möglichkeit zu geben, allein mit Jesus reden zu können. Das gemeinsame Leid hat die Schwestern miteinander in neuer Weise verbunden. Wie ärgerlich hat die Martha einst reagiert, als Jesus bei ihnen zu Besuch war und die Maria zu seinen Füßen saß und seiner Rede zuhörte, während sie sich in der Küche mit der Bedienung Mühe machte. Da hat sie zu Jesus gesagt: Herr, kümmert's dich denn überhaupt nicht, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. So berichtet uns der Lukas in seinem Evangelium. Ich habe denken müssen an die Stelle des Stehenbleibens, an der so anderen Art ihrer Schwester war herzliche Liebe und Rücksichtnahme getreten. Die beiden blieben unterschiedlich. Und auch wir werden unterschiedlich bleiben in unseren Empfindungen, in unserem Wesen. Aber das muss kein Grund sein, dass es nicht zu einem guten Miteinander kommen kann. Martha. Martha, die ist und bleibt die Praktische. Die Nüchterne, die durch und durch realistisch denkt. Maria war die Stille. Vermutlich war sie auch die jüngere der beiden Schwestern. Und und das Schöne ist, sie ist auch von ihm geliebt, genau wie die anderen beiden Geschwister. Aber Jesus begegnet ihr anders als ihrer Schwester Martha. Das ist auch auffallend hier in dieser Begebenheit. Maria war zu Hause bei den Trauergästen geblieben. Einer musste ja bei den Trauergästen bleiben und vermutlich war es für die Martha selbstverständlich, dass die Maria das tat. Und Maria ließ auch ihrer Schwester den Vortritt, zuerst mit dem Meister sprechen zu können, obwohl ich mir denken könnte, dass sie es genauso schnell zu Jesus hingezogen hat wie die Martha. Als Maria nun bei Jesus ankommt, fällt sie zu seinen Füßen nieder, weint und spricht dieselben Worte wie ihre Schwester. Und doch ist oft ein großer Unterschied, wie die Worte gesprochen werden. Auch Maria sagt: Herr, wenn du bei uns gewesen wärst, wenn du hier gewesen wärst. Maria fällt in ihrem großen Kummer Jesus zu Füßen und weint. Und auch die Juden weinen. In Vers 33 lesen wir: Als Jesus sah, wie Maria weinte und wie die Juden weinten, ergrimmte er im Geist und wurde bewegt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Marias Weinen ergreift Jesus. Er führt mit ihr kein Glaubensgespräch, wie er es mit der Martha tat. Er gibt ihr auch keine Erklärung für sein Handeln. In Johannes 11, Vers 35 lesen wir: Als Maria weinte, weinte auch er. Für Maria bedeutet das ein ganz besonderes Einssein mit Jesus. Und auch für uns kann das einer der tröstlichsten Verse in der Bibel sein. Jesus weinte. Er teilt meinen Schmerz. Er weint mit mir. Gott trocknet auf Erden nicht immer unsere Tränen. Im Himmel wird er es tun. Da wird er unsere Tränen abwischen. Aber schon hier dürfen wir wissen, Jesus ist uns nahe im Leiden und in Zeiten der Trauer. Johannes gibt uns hier an der Stelle einen tiefen Einblick in die Gefühle von Jesus. Jesus kennt Trauer, er kennt Schmerz, er kennt Tränen, er leidet mit den Leidenden und er nimmt ihren Schmerz und ihre Trauer ernst. Aber Jesus bewegt noch mehr. Er ist am Grab des Lazarus erschüttert, weil der Tod, das Leid, die Schmerzen noch so viel Raum haben. Jesus ergrimmt, weil er seinem Todfeind gegenübersteht. In kurzen Sätzen, die die Spannung deutlich machen, berichtet Johannes dann weiter. Jesus kommt zum Grab, es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Was würde Jesus tun? Er gibt den Befehl, hebt den Stein hinweg. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie wir damit um diese Grabhöhle gestanden wären, wie es uns gegangen wäre. Was für ein Entsetzen muss die Anwesenden ergriffen haben. Und Martha, die Praktische, die will Jesus aufhalten. Mit Schrecken denkt sie an den verwesenden Körper ihres Bruders. Herr, das können wir doch nicht machen, er stinkt doch schon. Er liegt schon 4 Tage hier. Das war die Martha, die vorhin gesagt hat, ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird am jüngsten Tag. Es war auch die Martha, die gesagt hatte, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und hier hält sie eine Auferweckung ihres Bruders angesichts der Grabhöhle nicht für möglich. Wieder bleibt sie an der sichtbaren Realität hängen. An Martha können wir sehen, was ich auch bei mir immer wieder feststellen muss. Sobald ich auf die sichtbaren Umstände schaue und nicht auf Jesus, komme ich in meinem Glauben und mit meinem Vertrauen ins Wanken. Und sobald ich etwas mit meinem Verstand beurteile, also was ich mir vorstellen kann oder nicht vorstellen kann, strauchle ich. Und Jesus antwortet der Martha darauf, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Martha muss glauben. Sie muss glauben auf sein Wort hin. Auf sein Wort hin mit seiner Macht rechnen. Jesus beim Wort nehmen. Und zwar entgegen aller ihrer bisherigen Erfahrungen. Unser Kleinglaube, der sieht lauter Unmöglichkeiten. Aber wir sollen auch mit der Martha hier erleben, dass dem Herrn keine Grenzen gesetzt sind in seinem Handeln. Wenn Martha so glaubt, wird sie sehen. Sehen habe ich in Anführungszeichen. Wenn Martha so glaubt, wird sie sehen. Und zwar nicht mehr die Schrecklichkeit des Todes, sondern Gottes Herrlichkeit. Zum Wegheben des Steines bedurfte es mehrerer Männer. Aber niemals würde ein Jude ein Grab oder einen Toten anrühren, weil er sich dadurch verunreinigt. Jesus verlangt viel von den Umstehenden. Und was berichtet uns der Johannes? Da hoben sie den Stein weg. Aus diesem kurzen Satz geht hervor, dass auch Martha der Anweisung Jesu nimmer widersprach, sondern glaubte. Und auch unter den Umstehenden müssen solche gewesen sein, die innerlich offen waren. Sie hatten, zumindest einige, denke ich, die Heilung des Blindgeborenen von der Johannes in Kapitel 9 berichtet, erlebt. Und sie trauten es Jesus zu, dass er auch Lazarus hätte gesund machen können. Aber dass Jesus Lazarus wieder lebendig machen kann, das konnten sie sich nicht vorstellen. Und während diese Anwesenden auf das dunkle Grab schauen, den Blick nach unten richten, schaut Jesus nach oben zum Vater und betet. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber um des umstehenden Volkes willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Vater, ich weiß. So nahe möchte der Vater auch uns bei sich haben, dass er uns seine Gedanken wissen lassen kann. Dass auch wir sagen können, Vater, ich weiß. Ich weiß, dass du alles kannst und kein Plan dir unausführbar ist. Jesus betet laut, um der Leute willen, die mit um das Grab standen. Sie sollen erkennen, dass Jesus nicht aus eigener und auch nicht aus dämonischer Macht handelt, sondern in göttlicher Vollmacht. Sie sollten die Größe Gottes erkennen. Nach diesem Reden mit dem Vater ruft Jesus mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und wie in Psalm 33, Vers 9, gebietet Jesus und es geschieht. Es erinnert uns auch an die Sturmstillung. Über den eigentlichen Vorgang der Auferweckung berichtet uns Johannes keine näheren Einzelheiten. Martha und die übrigen Anwesenden, sie dürfen hier in der Auferweckung von Lazarus die Macht Gottes sehen. Es ist Gottes Herrlichkeit, die in diesem Einbruch in die Welt des Todes aufleuchtet. Und wieder wendet sich Jesus den Umstehenden zu und spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Und diese Aufforderung ist im Grund noch ungeheuerlicher. Sie sollen den Todgewesenen selbst anrühren. Und es ist zum Staunen, wieder sind solche darunter, die den Worten von Jesus Folge leisten. Sie dürfen Handlanger sein. Das Entscheidende aber tut Jesus. Jesus rettet aus dem Tod, aus jedem Tod. Aber was für ein Vorrecht, Handlanger sein zu dürfen, wenn Jesus Wunder tun will. Ja. Johannes berichtet uns auch nichts über die persönliche Freude der Geschwister nach der Auferweckung ihres Bruders. Es geht ihm in seinem Bericht nur um die eine Frage, ob Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und davon lesen wir dann auch in Vers 45. Viele von denen, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Einer kleinen Gruppe geht ein erstes Ahnen auf, dass Jesus stärker ist als der Tod. Von einigen aber wird berichtet, dass sie zu den Pharisäern gingen, um ihnen zu sagen, was Jesus getan hatte. Ich möchte zum Schluss noch einmal auf die Aussage der beiden Schwestern zurückkommen. Herr, wenn du hier gewesen wärest, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich denke, in ihrem Leben, in unserem Leben, in meinem Leben gibt es auch solche Wenns. Das sind Dinge oder Ereignisse, die Gott hätte anders geschehen lassen können. Doch er hat dieses Wenn bei uns zugelassen. Und dazu hat mal jemand gesagt, Ich möchte die Bedeutung dieses Wenn in deinem Leben nicht schmälern, was es auch sein mag. Komm damit zum Herrn und lass dir von ihm sagen, was er zu Martha gesagt hat. Jesus begegnet ihrem Wenn: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Mit seinem Wenn habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Auch in dem Wenn deines Lebens soll sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Eines Tages wird ein Licht auf das Wenn in deinem Leben fallen. Sage dir heute: Alles, was mir geschehen ist, alles, was mir genommen wurde, soll dazu dienen, dass ich im Glauben wachse. Stell dich dem Wenn in deinem Leben und sage: Dafür habe ich Jesus. Damit möchte ich schließen und noch beten. Herr Jesus, hab so von ganzem Herzen Dank, dass alles, was uns widerfährt, zu unserem Besten dienen soll, dass du ein Ziel damit hast, das gut ist. Und es hat mich auch so froh gemacht, dass du auch mit uns so unterschiedlich umgehst, so unterschiedlich, wie wir auch sind, dass du nicht nach 0815 oder nach Schema handelst an uns oder mit uns sprichst, sondern so, wie wir es verstehen und so, wie es gut für uns ist. Und wir möchten dir auch von Herzen dafür danken, dass du stärker bist als der Tod, dass du dem Tode die Macht genommen hast und Licht und ewiges Leben gebracht hast. Danke dafür. Danke für dich und deine große Liebe zu uns. Und danke, Herr, dass du auch mit uns weitergehen willst in die neue Woche hinein, dass wir uns dir anbefehlen dürfen, weil wir wissen dürfen, du bist ein guter und liebender Herr und wir dürfen uns deiner Hand überlassen. Danke dafür. Amen. Ja, jetzt wollen wir diesen Herrn noch loben mit einem Lied: Unser König und Herr, wir wollen dich erheben. Ja, ich darf Sie noch herzlich einladen, auch wieder zum nächsten Sonntag zu unserer Bibelstunde wieder hier in der Kirche mit Schwester Gieselheit Tschechin. Und wer Freude hat, auch zum Lobpreisabend zu kommen, oben im Mutterhaus nächsten Samstag, 18 Uhr, im Freien findet es ja statt, in der sogenannten Arena. Also ich denke, die, wo schon öfters dort waren, wissen es. Auch dazu herzliche Einladung. Und jetzt befehlen wir uns noch Jesus an. Herr, hab so von ganzem Herzen Dank, dass du mit uns gehst, dass du unsere Wege kennst, die in dieser Woche vor uns liegen. Danke, Herr, dass du als der treue und gute Hirte vorangehst und wir an deiner guten Hand mitgehen dürfen. So segne du uns und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig und erheb dein gutes Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche.